Aber man sollte auch nicht so vermessen sein als Business Angel, dass man den Elan der Gründer und Gründerinnen dadurch stört, dass man glaubt, man weiß es besser als sie. Weil es ist eben in der Natur von einem Angel Investment, dass man ein hohes Risiko eingeht. Und wenn ich das nicht möchte und wenn ich das zu viel kontrollieren will, beschränke ich auch die Entwicklungsmöglichkeiten des Gründerteams und lenkt das ja irgendwie. Und die müssen ja ihren Weg finden. Das ist ja ihre Idee. Das ist ja ihr Ding, was sie machen wollen. Und wenn du da jetzt anfängst, Klammer zu eng zu machen, muss man so zu sagen, weil du sagst, hey, du musst mich jeden Tag anrufen oder ich will ein Reporting, das finde ich irgendwie vermessen. Die müssen ihren Weg gehen. Welcome to the
Jungle. Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle, Thibaut Heck, CEO der Avance Academy, Ex-Top-Manager von Accenture, Angel-Investor, vierfach Vater und er war mal ein ganz ordentlicher Fußballer, würde ich sagen. Herzlich willkommen, Thibaut.
Ja, danke schön.
Thibaut, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du?
Ja, da hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Thibaut Heck, wohnhaft in Berlin seit einigen Jahren, seit fast 20 Jahren, komme ursprünglich aus Belgien und habe so in verschiedenen Herrenländern gearbeitet, in ganz Europa, USA auch studiert. Ja, klassisches BWL-Studium mit ein bisschen Organisationspsychologie und in Industrial Psychology heißt es dann. Und habe meinen Weg dann irgendwann nach dem Abitur und Auslandsstationen und Studium in die Beratung gefunden. Du hast es erwähnt, bei Accenture, ganz Top-Management war ich da nicht. Aber ich habe dann auch bei Stork gearbeitet, im Marketing, habe relativ viel über Marken gelernt und bin dann irgendwann tiefer und tiefer in die Produktivitätsberatung reingerutscht und habe dann festgestellt in den Produktivitätsberatungen, dass irgendwas fehlt. Weil ich fand es immer langweilig, wenn man nach 3 Jahren für die gleiche Fragestellung wieder in ein Unternehmen kommen sollte. Und deswegen haben wir als Antwort darauf 2008 die Avance gegründet, eine Unternehmensberatung, würde ich eher sagen, eine Boutique-Unternehmensberatung, die überwiegend auf dem europäischen Kontinent arbeitet, von Norwegen bis nach Spanien, von England bis nach Polen. Und sind so 30 Leute und haben eben dann später als Ausgründung noch die Avance Academy gemacht in Jena, wo wir Führungskräfte ausbilden auf ihren Weg von der Resilienz zur Emergenz, also positive
Persönlichkeiten. Hol uns kurz ab, ja, bei den beiden Begriffen. Resilienz, wie verstehst du Resilienz?
Resilienz beschreibt eigentlich in einem Satz die Fähigkeit, aus Krisen halbwegs gestärkt hervorzugehen, dass es einen eben nicht umhaut. Im Englischen sage ich immer so gerne to bounce back, also im Ursprungsstadium wieder zurückzukommen, der vor der Krise war und vielleicht sogar noch einen Ticken besser.
Und Emergenz?
Emergenz beschreibt eigentlich so die neue Eigenschaften zu entwickeln in einem komplexen System, auch aufgrund manchmal unvorhergesehener Ereignisse, also auch eventuell Krisen. Und das ist, glaube ich, das, was wo es in Zukunft drauf ankommen wird, dass man eben diese Eigenschaften auch als Führungskraft, als Manager, Leader, however you want to say, dass man diese denn entwickelt und auch die Systeme, die man mit ansteuert, dahingehend zu entwickelt. Vielleicht, um Aristoteles zu zitieren, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das beschreibt die Emergenz.
Wow. Du hast ja jetzt sehr lang und sehr viel Erfahrung im Beratungsbereich. Wie siehst du die aktuell? Wir kommen ja beide noch aus einer Zeit, wir haben 2 Schablonen in die Hand bekommen, sind in Unternehmen reingegangen, haben die Schablone draufgelegt. Ich mache das ein bisschen platt. Man hat um die Schablone geschnitten. Es ist kein tolles, ich feiere das nicht, im Gegenteil. Und ist wieder rausgegangen. Zu was hat es geführt, dass man häufig gar nicht auf den Grund der Problematik eingehen konnte. Genau. Und das nicht immer, ja, man muss das immer mit Vorsicht genießen, aber es gibt sicherlich bessere Methoden in der Zwischenzeit. Und ich glaube, das ist sehr spannend, mal da zu hören, wie du die letzten 15 Jahre so siehst, was sich da im Consultant-Bereich getan hat.
Ja, total spannend, weil du gehst genau auf diese Ursprungsfrage, warum wir damals Avance gegründet haben. Ich habe es ja so ein bisschen anklingen lassen. Wir hatten einfach keine Lust darauf, alle 2-3 Jahre mit der gleichen Fragestellung beim gleichen Mandanten oder Kunden konfrontiert zu werden, nämlich, ja, wie schaffe ich da ein bisschen die Kosten rauszunehmen. Und wir wollten was anbieten als Antwort auf diese Probleme, die du angesprochen hast, also etwas mehr machen, als nur mal ein Pflaster zu kleben, weil man sich geschnitten hat, sondern zu sagen, warum hat man sich eigentlich geschnitten? Also immer diese Warum-Frage zu stellen, inwiefern konnte es dazu kommen, dass die Situation jetzt so ist und warum sind wir nicht in der Lage, als Unternehmen, als Organisation, Abteilung, Manager, das Problem eigentlich selbst zu lösen. Und man muss ja nicht immer alles selber wissen und können, kann sich aber Hilfe holen. Und das ist das, was unser Beweggrund war, auch die Avance zu gründen, diese Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen und immer nicht nach dem ersten Mal warum aufzuhören, sondern einfach ein bisschen weiter zu bohren und zu sagen, okay, da müssen wir doch vielleicht was ausgleichen, dass eben eine Organisation sich da so selber rausziehen kann.
Habt ihr spezielle Methodiken entwickelt oder Instrumente, um eben genau da, es ist ja auch so ein bisschen die Gegenseite, ne? Wie tief kommt man rein, wie stark öffnen sich die einzelnen Protagonisten,
ja.
Um dann auch entsprechend, glaube ich, dann, ne, warum wurde das Messer, wenn man dieses Wundenthema vielleicht bemüht, ne, wieso wurde eigentlich das Messer so oder so bewegt?
Ja, also ich versuche das gerade auf Deutsch. Auf Englisch würde ich sagen, wir haben so vier A's. Das ist einmal das Simulate, also das Angleichen an der Organisation, eben nicht reinzukommen und zu sagen, wir haben die Schablonen, die du vorher erwähnt hast, die waren mir ja immer ein Graus, weil es gibt eigentlich kein One-Size-Fits-All.
Ja, absolut.
So, und wir haben dann, und das ist so ein bisschen unsere Stärke und gleichzeitig auch ein bisschen das Problem, vielleicht kommen wir über Skalierung später, das Problem, dass wir eigentlich reingehen und das wichtigste Instrument, würde ich fast sagen, ist ein weißes Blatt Papier und gute Fragen.
Sehr gut.
Und das ist mit diesem Assimilate, ja. Meine ich das zuerst mal, man muss quasi gleich werden und ein Bestandteil der Organisation, ohne sich von der Organisation aufsaugen zu lassen. Aber dadurch, glauben wir, erzeugt man eine Bereitschaft bei den Mitarbeitenden in den Organisationen, auch einfach mal frei von der Leber zu reden und wirklich die Dinge beim Namen zu nennen, um sie dann auch wirklich abstellen zu können. Und das ist ja das Ziel. Also dieses erste A wäre zuerst mal dieses Zuhören, also das Assimilate, wirklich viel Zeit verwenden fürs Zuhören. Ist natürlich schwierig, wenn man dann über Budgets spricht und sagt, ich musste erst mal 2 Wochen zuhören und der Kunde sagt schon, ja, wo sind die Resultate? Ja. Und das zweite ist dann, wenn man sozusagen Assimilate gemacht hat, dass man dann fängt, Activate, dass man anfängt zu aktivieren, ein Momentum zu kreieren bei den Mitarbeitern, bei den Leuten, wenn sie merken, aha, der will mir ja gar nichts Böses, um es mal ein bisschen platt auch auszudrücken, sondern der hört mir ja tatsächlich zu und da ist eine Vertrauensbasis, dass man dann anfängt auch zu sagen, okay, wie können wir denn jetzt zusammen das Ding zum Besseren bringen? Ja, und das wäre so diese Aktivierungsphase. Und dann muss man dann natürlich, ich nenne das dann Alterate, die Lösungsvorschläge erarbeiten und dann Activate umsetzen. Genau, und das ist eigentlich, wo, sag ich mal, wo wir unsere Stärke sehen, in diesem Zuhören und dann später die Umsetzung. Und Vorschläge gibt es ja viele in Organisationen.
Absolut. Wenn du so drauf schaust, du hast ja vorhin auch beschrieben, ne? Ich will nicht sagen, es hat einen irgendwann gelangweilt, weil es kam immer die gleichen, man kam auch meistens zu einem gleichen, sehr späten Zeitpunkt erst rein. Ne? Wenn du heute drauf schaust, es gibt Warnsignale, das wissen wir beide, aber wann ist denn der richtige Zeitpunkt eigentlich, eine Beratung mit an Bord zu nehmen? Es ist ja auch ein kostenintensiver Faktor, ne? Es sind ja auch Dinge, die eine Organisation teilweise zusätzlich, belasten ist ein blödes Wort, das weiß ich, ne? Aber zusätzlich fördern. Ja, fordern, sorry, nicht fördern, ne? Fordern.
Ja, sowohl als auch.
Ja, oder sowohl als auch. Und aus deiner Erfahrung, ne, wann ist es gut, wenn Konzernen kennen wir beide, da ist natürlich irgendwie immer, da sind wir eigentlich durchgehend drin gewesen in irgendeiner Form, ne, in irgendwelchen Abteilungen, aber so ein klassischer Mittelständler, ne, der die Herausforderung hat, zu viel Bürokratie, Themen wie, ja, nennen es auch, ja, Mitarbeiter, Fluktuation, Ressourcen sind teurer geworden, Energiepreise, wann ist eigentlich gibt es sowas wie den richtigen Zeitpunkt? Ne, so eine Art, lieber die Ampel, ne, bei Gelb stehen bleiben und nicht erst bei Rot. Oder, also, ja, oder drüber, weil das ist ein bisschen ein hinkendes Ding
mit der Ampel. Ja. Mit der Frage haben wir ja tagtäglich zu tun. Und ich würde jetzt mal sagen, es gibt 2 Antworten. Die erste ist, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Und die zweite ist, es ist immer der richtige Zeitpunkt. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, was ein Berater sagt. Es ist immer der richtige Zeitpunkt. Meistens, leider, werden die Entscheidungen aber zu spät getroffen, Hilfe zu holen. Weil das hat ja auch was damit zu tun, wenn wir so hier unter uns sind, ist denn auch ein CEO oder ein Abteilungsleiter oder ein Senior Vice President, you name it, bereit, mit seiner Organisation zusammen die Hosen runterzulassen, um es mal so ein bisschen platt zu formulieren. Man ist ja, weil es ist ja erstmal der Schritt, wir kommen alleine nicht mehr weiter. Oh. Und diese Selbsterkenntnis zu haben, auch als Organisation, verlangt schon ein bisschen an Mut. Wenn man eben nicht, und das möchte, da möchte ich schon auch ein bisschen immer abgrenzen, wenn man eben nicht einfach nur eine Ausrede sucht, 10% an der Belegschaft einzusparen.
Ja. Das ja, machen wir nicht. Ja, was ja auch da absolut wahrscheinlich ja, gern gemacht, aber das eigentlich
wird sehr, sehr gern gemacht und wir kennen da alle jetzt große Hebel. Unternehmen ja. Mit einer schönen Silberschrift oder ja, so, ja. Mit einem großen M, glaube ich. Ja. Das ist einfach zu billig, ja. Muss man so sagen. Also für diese Ausrede geben wir uns nicht her. Das war auch damals ganz bewusst bei der Gründung in 2008 haben wir gesagt, nee, das möchten wir nicht machen. Also wenn du 10% rausschmeißen willst, schmeiß sie einfach raus.
Ja. Ja.
Klingt zwar jetzt ein bisschen blöd für die 10%, die da drin sind, aber wenn du jetzt wissen willst, wie können wir uns aktivieren, dass wir unser Potenzial besser abschöpfen, was in der Organisation ist, weil meistens sind ja schon sehr schlaue Leute auch in Organisationen unterwegs. Und man muss das einfach nur ein bisschen in die richtigen Bahnen lenken, dann lösen sich auch viele Probleme von alleine und wir sind auch überhaupt keine Fans, wenn ich das noch sagen kann, von Kästchenmalerei an Anfang von irgendwelchen Projekten, weil die Prozesse werden sowieso wahrscheinlich nicht mehr dann genauso ablaufen, weil die Mitarbeitende sie selber verändern und dann geben sich die Rollen und Verantwortlichkeiten von alleine, weil die Leute sind schlau genug, um zu sagen, das passt nicht mehr. Da braucht keiner von außen zu kommen und mal ein Kästchen zu malen und sagen, die Organisation muss so sein. Es ist unsere Funktionsweise, es gibt andere Häuser, die machen es anders. Ich halte da, oder wir halten da nicht sehr viel von Organisationsdiagramme oder Strukturen aufzumalen in der ersten Woche von einem Projekt oder wahrscheinlich schon die berühmte Schablone, die, ach ja, in der Branche musst du eigentlich so organisiert sein. Man kann das als Idee nehmen, als Konzept und diskutieren mit dem Kunden. Und das ist auch da, wo der Unterschied ist, wo wir sind ja überwiegend in KMUs unterwegs, wo dann unsere Kunden sagen, eben das ist genau der Unterschied. Ihr kommt nicht mit einer Schablone, sondern wir entwickeln zusammen neue Ziele und wir schauen, wie wir diese Ziele gemeinsam erreichen können mit dem Kunden und unterstützen sie, coachen die, machen Workshops, helfen denen, halten Händchen in Meetings, whatever needed, ja, um eben diese Ziele dann zu erreichen. Und wir machen ja auch dieses Leistungsversprechen dann meistens, dass wir sagen, okay, no pain, no gain und no results, no fun for Thibaut.
Ich mag deine Energie, das ist so ein Feuerwerk immer. Frage dazu, ich verstehe es so, dass ihr ganz, ihr sagt auch Nein zu Kunden.
Ja.
Ja? Ihr lehnt auch Mandanten ab. Ne? Ja,
genau. Ja, ja weil es muss ja passen. Also, ja, es muss passen, ja passen. Ne? Es muss ja passen. Also erstens ist ja schon, wir werden ja öfters, also Abteilungsleiter, Senior Vice President, Chief of Quality oder wie auch immer man C-Function Level beschreiben will und eine Ebene drunter oder auch mal noch weiter runter. Wir arbeiten ja Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wir kommen nur über unseren Ruf. Werbung haben wir, glaube ich, mal in 10 Jahren insgesamt vielleicht 30.000 Euro ausgegeben für Werbung. Also wir sind nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Erste ist ja, es muss ja zuerst mal einer dich fragen. So meistens passiert das ja dann über Empfehlung oder in 99% der Fälle passiert es über Empfehlung. Und das hilft schon mal auch ein bisschen Vertrauen zu entwickeln. Aber wenn du schon merkst, mit dieser Person, ich kann ihr nicht so richtig vertrauen, hat es keinen Sinn, eine Transformation anzufangen. Weil er wird kein verlässlicher Charakter sein in dieser Transformation.
Werbung. Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Every hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full Service bis Influencer Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf every.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Every.
Werbung Ende.
Beschreib kurz, lass uns kurz auf das Thema Vertrauen reingehen.
Ja.
Wie, auch da wieder, ne, weil es, ich glaube, extrem spannend ist. Es gibt ja das berühmte Bauchgefühl, oh, das hat super gepasst und so weiter. Und dann im Lauf des Projekts denkt man plötzlich, boah, das Bauchgefühl, System 1 war irgendwie.
Das war blöd,
ja. Das war nicht so gut, ja. Wie klopfst du so ein gegenseitiges Vertrauen ab? Oder wo spürst du oder wie merkst du? Mhm. Ja? Wie, vielleicht, ich will es messbar wahrscheinlich hören, wenn es irgendwie geht. Ja? Wie machst du das messbar? Dass das richtige Level an Vertrauen vorhast, also um so bei einem Transformationsprozess, jeder, der es noch nicht gemacht hat oder jede, ne? Da, also das ist ein Ritt. Ja,
ja, das sind schon, also das sind ja auch dicke Bretter teilweise dabei, die man bohren muss. Es muss ja nicht unbedingt ein großes Transformationsprojekt sein. Es kann ja auch so ein bisschen, sag ich mal, eine kleinere Restrukturierung sein oder es kann auch ein Bereich, eine Produktion, 20, 30 Mitarbeiter, die Maschinen, die Organisation, das läuft nicht mehr so rund. Die Leute wissen vielleicht nicht mehr so genau, was sie tun müssen. Das kann ja auch eine Aufgabe sein. Nun, dann gehen wir nochmal zurück zu deiner Frage. Jetzt habe ich da so jemanden mir gegenüber sitzen und sagt, ja, wir müssten da mal was machen, wir haben da ein Problem, wir verlieren da Geld oder what. Sagen wir mal, die Problemumschreibung lasse ich jetzt mal auf Seite. Du willst es messbar machen. Es fängt so mit kleinen Sachen an. Wenn man Meetings setzt mit der jeweiligen Person und die werden verschoben, schon in den ersten 2 Wochen, dann ist es meistens kein gutes Zeichen, weil er hängt es dann eben nicht in der Priorität für sich selbst hoch an.
Okay.
Ja, also wenn ich, weil, also.
Aber ist ein gutes Beispiel vielleicht.
Genau, okay. Ja. Also im Flämischen sagt man, heb je geen tijd, geef je geen prioriteit. Das heißt so viel wie.
Ich habe kein Wort verstanden.
Genau, ja.
Godverdomme.
Ja, okay, ja. Lassen wir mal den Herrgott draußen. Also, Zeit ist Zeit. Also, gebe ich der Sache keine Zeit, gebe ich ja keine Priorität. Im Niederländischen reimt sich schön. Das sagt aber schon alles dann. Ja. Weil ist es dann jetzt ein wichtiges Problem für dich oder nicht? Weil ich brauche ja schon deine Zeit auch. Und du musst auch arbeiten. Und wenn du mir jetzt deine Zeit nicht zur Verfügung stellst, ja sorry, warum soll ich denn noch kommen, wenn es dir nicht wichtig ist?
Ja, absolut verständlich. So, ne?
Das ist zum Beispiel eine Sache.
Woran wie ist es mit Datentransparenz?
Sehr gutes Thema auch, wenn dann zum Beispiel ein CEO sagt, wir, das machen wir ja Vereinbarungen und dann bespricht man das und wenn dann losgeht, ja, der eine oder andere in einem Bereich will nicht mit den Zahlen rausrücken, dann musst du dir auch die Frage stellen, so, ist das jetzt die vernünftige Art und Weise? Ja, es gibt viele Wege, wie man an Zahlen kommt, auch in Gesprächen oder dann gibt es CFO das und wenn der CFO es vielleicht nicht rausrücken will, weil er nicht ganz einverstanden war mit der Wahl des Beraters, kann ja auch alles passieren. Und der CEO dann sagt, also das sind ja auch öfters mal politische Machtkämpfe innerhalb solcher Organisationen. Das ist auch ein guter Indikator für zu sagen, wollen wir hier überhaupt weitermachen? Weil wenn wir die, ist klar, wenn man das Zahlenmaterial nicht kriegt oder wenn das Zahlenmaterial nur bei einer Person ist und alle anderen in der Organisation, und das passiert immer noch, werden so ein bisschen dumm gehalten, weil sie kriegen die Zahlen, die sie eigentlich bräuchten, um ihren Bereich richtig zu steuern, nicht an die Hand gegeben, weil jemand sagt, Wissen ist Macht und Hauptsache ist es bei mir. Das ist dann schon auch schwierig. Ne? Und das merkt man dann auch relativ bald am Anfang. Da würde ich sagen, es hängt immer vom Bereich ab, wo man unterwegs ist. In der Produktion kennen wir uns gut aus, haben wir viele Benchmarks, wir wissen, wie die Unternehmen wie die Maschinenleistungen auch zum Teil sein müssen, vor allem im Food-Bereich, wo wir ja sehr viel arbeiten. Da haben wir dann nicht so große Sorgen. Dann sagen wir, ja, okay, dann spiel du das Spiel so. Wir werden eh mit den Leuten einen guten Rapport aufbilden. Wir werden das Vertrauen schon kriegen von denen, weil wir ja wissen, was wir können. Und die Leute sehen relativ schnell den Benefit, den Nutzen, den sie davon haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir ihnen ja wirklich helfen wollen. Und das ist eben ein Unterschied. Bei uns, wir haben, ich mache das selber auch schon sehr lange und ich habe eigentlich nur sehr seniorige Menschen, die arbeiten auf Projekten. Das heißt, die haben so eine Anlage auch schon mal im Zweifel selber gefahren. Die wissen, was die Leistungskennzahlen von solchen Anlagen sind und so weiter. Und das hilft natürlich dann auch im Diskurs mit dem jeweiligen Bereichsleiter oder Vorarbeiterin oder wer auch immer da gerade das Sagen hat. Wenn sie merken, Mensch, da ist einer, der hört mir zu und er will mir helfen. Deswegen die zwei halt, A's vom Anfang.
Ja, und Assimilate eben halt so und Activate. Und eben nicht so ein Theoretiker, nur so ein, der halt auch schon mal irgendwie die Ärmel
hochgekrempelt hat. Kein Berater-Bashing machen, aber
kannst
nicht,
ruhig, hau
aber ruhig nicht von fresh out of college und dann drei Excel-Listen und immer fragen gehen, was muss ich denn morgen machen, Chef? Was soll ich morgen machen? Sondern wir haben Leute, na, du wärst jetzt gegenüber in einem Produktionsbetrieb oder im Sales, und dann würden wir dir mal zuhören. Wo bremst denn gerade wirklich? Was bremst dich aus, dass du deine Kräfte so entfalten kannst, wie du sie gerne entfalten würdest? Ja. Und dann muss man natürlich gucken, ob das mit den Zielen von dem Firma passt. Aber das ist ja nochmal ein anderes Problem. Ja?
Das, ein anderes Thema, ja.
Das ist ein anderes Thema.
Genau, weil wir ja in diesem Vertrauensthema waren. Okay, das verstehe ich gut. Thibaut, es geht ja auch immer um unsere Gäste. Ne? Du hattest gerade sehr schön in einem Satz das Wort Resilienz beschrieben. Ne? Die Fähigkeit, wieder aufzustehen. Ja. In deiner persönlichen Erfahrung, ja. Ja, was waren so Niederschläge, wenn ich das so sagen darf? Und wo, ja, wie hast du diese Resilienz-Power entwickelt?
Ja, kann ich ja fast einen Witz machen. Niederschläge kenne ich viele. Ich komme aus der Eifel, da gibt es viel Regen.
Okay. Also gut,
nein.
War jetzt keiner der Top 100 Witze, die ich bisher gehört habe, aber ich lache jetzt hier.
Du lach mal höflichkeitsweise.
Höflichkeitsweise.
Wenn man im sonnigen München wohnt, und aber regnerisch ist Hamburg da hinten. Das ist ja aber auch nur ein Gerücht, dass es in Hamburg viel regnet.
Ich
habe das schon verstanden.
Ja, nee, ich weiß, vielleicht lass es mich noch kurz mit einem Satz einhalten. Ja. Ich glaube, einer der besten Sätze, die ich jemals gehört habe, war von der damaligen Vorständin für HR bei ProSieben. Und die hat gesagt, sie kennt keine große Karriere, die nicht irgendwann auch abgestürzt ist und dann wieder nach oben gegangen ist. Also dieses Ding, ja, also diese Resilienz, wie du sie beschreibst, ne, oder dieses Wiederaufstehen gehört wohl auch dazu, ne? Also auch für alle, die diesmal, ja, es geht halt nicht immer nur nach oben. Ich glaube, das Entscheidende ist aber eben aufzustehen oder Resilienz zu entwickeln.
Und
wie war das bei dir? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ich glaube, viele. Also viele Erfahrungen. Das ist, und das ist ja auch so ein bisschen Betrachtungsweise, wie man sagt, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Und ich bin ein relativ positiv gestimmter Mensch, und das hat natürlich auch was mit dem positiven Elternhaus irgendwann zu tun. Es hat aber auch was damit zu tun, wem bist du in deinem Leben auch schon begegnet und hast du Hilfe erfahren oder auch Unterstützung erfahren auf deinem Weg. Was auch immer der Weg ist. Ne? Das kann im Sportlichen sein, das kann im Beruflichen sein, also auch im Privaten. Und natürlich, also Niederschläge oder Widrigkeiten hat man einige gehabt. Also ich war damals, glaube ich, so 21, nur mal so auf Kreta, verantwortlich für 30 Mitarbeiter im Hotel. Ja, wir hatten drei Hotels, zwei Fünf-Sterne-Häuser, ein Vier-Sterne-Haus, was ich so mitbetreut habe im Food and Beverage Entertainment-Bereich. Und wir hatten einen Mitarbeiter, der hat mich dann ziemlich reingelegt, weil er hat sich dann immer beschwert bei seinem Hoteldirektor, dass ich kein offenes Ohr für ihn hätte. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen. Und er hat, er hat dann auch immer mal nachts oder um 11, um 12 auf dem Zimmer angerufen. Da gab es noch keine Handys, ne? Das ist schon ein bisschen her. Und er müsste unbedingt mit mir reden. Und dann ist man da hingegangen, habe ich mir dann so einen Scooter ausgeliehen, dann bin ich dann die 7 Kilometer zu dem anderen Hotel hingefahren, haben wir das dann alles angehört. Das war meistens aber, weil er strunzbesoffen. Ne? Also, ja, so, dann hast du das dann dem Direktor gesagt, ja, der hat ja ein gutes Verhältnis mit den Gästen und das läuft alles so. Und ich sage, ja, aber es tut mir leid, ich kann das nicht ganz wahrhaben, weil ich sehe ja auch, was er tagsüber macht. Er stellt sich halt da an der Bar und gibt sich 30 Tonics morgens rein. Und da siehst du, also da war so was Falsches drin, um es mal so zu sagen. Und dass du dann nicht das Vertrauen hast, und zu sagen, also von der anderen Person, guck dir es doch mal genau an. Wir sehen doch hier jemand komplett anders. Nur weil jemand an der Bar steht, heißt das ja noch nicht, dass er ein gutes Verhältnis mit seinen Gästen hat. Mhm. Ja, aber die kommen ja zu ihm und die sind ja immer da. Und das war so, wo ich gedacht habe, Mensch, sieht der das nicht? Also der Direktor sieht der das nicht und hat mich oder mir persönlich sehr viel Kraft gekostet, weil ich ja dann immer dahin gefahren bin und immer das gehört habe. Und dann hat er mich noch diskreditiert überall. Das fand ich, sage ich mal, unschön, weil du bist ja dann auch in einem fremden Land, Griechenland, fremde Sprache überwiegend. Also wenn die sich in Abteilungsleiter-Meetings unterhalten haben, dann habe ich ja immer meistens schön dazugeguckt und gelächelt brav und den Kopf genickt. Aber ich habe dann so nach 3-4 Monaten schon das eine oder andere Wort dann auch verstanden, weil das war mir dann auch zu blöd. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, dass man so ausgenutzt wird. Mhm. Ja, dass man auch eine Gutgläubigkeit und ausgenutzt wird oder vielleicht also so richtige Tiefschläge, Gegenwind, ja. Oder ne, wenn man dann mal irgendwo arbeitet und man hat dann so einen Chef, der so ein bisschen, sag ich mal, toxisch unterwegs war und einen Ex, also wirklich absichtlich in die Pfanne haut, nur um seine Macht unter Beweis zu stellen und zu sagen, so, das habe ich auch erleben dürfen, so mit 22, 23, in einem anderen Kontext in Deutschland. Und ich habe mir dann immer gedacht, das gehört einfach dazu, meine Zeit kommt noch.
Ja, ich meine, Erfahrung ist ja auch so ein Erfahrungsschatz. Ne? Ich glaube, was ich so meine, sind so Themen, ich glaube, das Gegenwind meine ich mehr. Ne? Also wie gehst du mit Hindernissen um? Ja? Von damals bis heute betrachtet, man wird ja souveräner auch, ne, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Vielleicht nähern wir uns der Frage klar. Anders. Ne?
Naja, Erfahrung hilft schon. Erfahrung hilft auf jeden Fall. Sollte nur immer davor gefeit sein, dass die Erfahrung einen nicht zu schnell in falsche Schlüsse, also Rückschlüsse und Lösungen regiert. Also das ist zumindest das, was ich da gelernt habe, was Erfahrung angeht, dass man da schon auch mal aufpassen muss, dass man nicht immer so, it worked once, it will work twice. Und das ist automatisch, weil wir haben schon neue Fragen, die verlangen vielleicht auch ein bisschen neue Antworten als vor 10, 20 Jahren. Und was anderes mit Gegenwind, ich habe das immer so empfunden als jetzt erst recht.
Ja. Also wo kommt das her? Wo kommt dieses?
Vielleicht kommt das eben, dass wir eine komplette Unternehmerfamilie waren zu Hause. Also mein Vater hat einen Getränkehandel, mein Onkel ein Bauunternehmen, der andere ein Apotheker, der nächste ein Kartoffelgroßhandel, dann ein Hotelier. Also da waren immer, und das, man ist es, da gibt es immer Gegenschläge. Na, dann öffnet ein Konkurrenzgeschäft auf und dann. Und das sind halt so, ja, dann ist es halt
da. Die Ernte ist nicht gut.
Ja, oder die Ernte ist nicht gut. Oder auf, ne, ich habe viel auf dem Bauernhof gearbeitet in der Nachbarschaft. Es gibt ja immer irgendwas. Und das ist eine Frage, wie gehst du damit um? Jetzt kannst du darüber klagen, dass die Lage so ist, wie sie ist. Oder du kannst sagen, jetzt hole ich gerade die Wörter auf Deutsch, kontrolliere das, was du kontrollieren kannst. Control what you can control and focus on that. Right? Also das, was ich kontrollieren kann, das versuche ich zu beeinflussen, das versuche ich zu verändern. Zu unserem Besseren hin, wahrscheinlich zu meinem Besseren hin. Aber ja, wenn das jetzt so da ist und ich kann, das ist out of my reach, das ist außerhalb von meinem Wirkungskreis, was soll ich mich da lange drüber aufregen? Es ist einfach so, wie es ist.
Jetzt springe ich kurz rein ins ganz Persönliche. Du hast 4 Kinder.
Ja.
Reizende, muss man sagen. Wie kriegst du genau diese, ich nenne das so, das ist ja so ein Mentalitäts- Thema auch. Ja,
ich kann da jede Frage erziehbar? Ganz einfach. Bei Ihnen jetzt, sehr gute Frage. Im Prinzip glaube ich, dass man, ja, weiß ich auch nicht, ob ich da der ideale Ansprechpartner bin, weil im Prinzip musst du ihnen ja versuchen, Stärke mitzugeben. Und das ist schon schwierig auch. Ne? Das ist schon schwierig auch, weil man ja selber viele Erfahrungen gemacht hat und muss einfach den Raum lassen, dass, und das ist aber auch bei Erwachsenen so, du musst ihnen, das habe ich auch als Führungskraft dann irgendwann gelernt, du musst Menschen den Raum lassen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und daraus zu lernen. Und du kannst nicht immer alles aus dem Weg räumen. Mhm. Ja, also
Aber das ist ein sehr, also ich meine, ich glaube, sehr verständlich und ich finde es sehr, sehr gut, ne, weil wir wollen, also ich gehe kurz, weil ich finde, man kann es ganz gut, wir kommen gleich auch zu deinem Führungsstil, ne? Aber für, ich glaube, so, ja, Familie, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja einmal, wachsen einmal ins Herz. Familie sowieso, ne? Aber ich will das so ein bisschen übertragen. So. Und man versucht ja sowohl seine Kinder vor schlechten Entscheidungen, ja, teilweise zu schützen. Ich will nicht Helikoptereltern, ja, und man hat dann vielleicht auch die Tendenz, ein Helikopter-Geschäftsführer zu sein oder ein Helikopter-CEO, ja. Und zwar nicht, weil man jemandem nichts zutraut, sondern weil man sie so ein bisschen schützen will. Natürlich geht es dann auch in die Organisation rein und ins Unternehmen. Und ich glaube, das, ich finde es sehr interessant, ja, wie findet man die richtige Mitte da? Dass man die Mitarbeiter, man muss ihnen Vertrauen geben. Ich will das Familie und Mitarbeiter da über eins ziehen. Und trotzdem will man sie auch schützen. Ja, sie sollen Erfahrung machen, weil sonst wären sie nie gut, ja, oder nie besser.
Ja.
Gleichzeitig sieht man bei manchen Ideen und Vorschlägen, weiß man, liebe Frau so oder lieber Herr so, wenn man das jetzt so angehen, dann wird das ein zähes Projekt und führt wahrscheinlich nicht zu dem gewünschten Resultat. Kinder das Gleiche.
Ja. Wenn ich das für mich beantworten müsste oder soll, und versuche ich jetzt auch so mal zu beantworten, deine Frage, was in der Firma oder in der Geschäftsführungsrolle und dann auch als Junior-Manager oder Manager-Rolle, habe ich für mich gelernt, es gibt so von Victor Hugo das Zitat, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und mein Problem war oft, dass meine Ideen, da war die Zeit noch nicht da. Und es ist eine Sache, die ich gelernt habe, die Zeit, den Raum zu geben. Und eben genau das, was du gesagt hast, da muss jemand die Erfahrung selber machen. Und du kannst immer versuchen zu überzeugen, zu überzeugen, zu überzeugen. Und irgendwann merkst du, es verfängt noch nicht, weil der Kontext oder also die Rahmenbedingungen, in denen sich alle bewegen, die erkennen noch gar nicht, die lassen vielen noch nicht die Rückschlüsse zu, dass das eigentlich das Richtige ist jetzt. Und deswegen habe ich da mir eben das angeeignet, dass ich sehr geduldig bin.
Geduld.
Sehr geduldig. Nichtsdestotrotz sind wir alle, und das mache ich jetzt nochmal den Link zum Privaten oder zur Familie, bin ja relativ viel unterwegs und deswegen würde ich von mir behaupten, dass ich gar kein Helikoptervater sein kann, weil ich nicht da bin. Und ich habe da kann man jetzt sagen, ja, ich lasse den Mental Load bei meiner Lebensgefährtin. Ich sehe es anders. Ich glaube, es soll auch keine volle Ausrede sein. Und da wird es jetzt bestimmt, wenn ein paar Zuhörerinnen werden, dann sagen, ja, der macht es einfach. Aber es ist halt auch so, dass ich glaube, dass die Wärme und die Herzlichkeit und die Intelligenz, die Jacqueline da rübergeben kann, glaube ich nicht, dass ich das so schaffen könnte. Weil ich einfach dann, und das sage ich auch immer, das ist auch krass und das siehst du auch bei anderen Familien, es gibt nichts, was einen so triggert, wie auf das Unverständnis der eigenen Kinder zu stoßen. Und das macht mich beispielsweise immer völlig fertig, wo ich sage, es ist doch so offensichtlich, jetzt habe ich es doch erklärt. Und ihr müsst es doch auch verstehen. Ja, und dann, nein. Aber sie müssen dann auch oftmals ihre eigenen Erfahrungen machen. Wir haben ja jetzt Mobiltelefone in dieser Zeit und man merkt einfach, ne, wenn man so Jugendliche zu Hause hat, wie viel Zeit die eigentlich an Handys verbringen. Ja, das ist schon eine Herausforderung. Also für mich persönlich ist es eine extrem große Herausforderung. Aber da hoffe ich auch, dass die Zeit für uns spielt.
Ja, erkennen, glaube ich, alle, wie soll ich sagen, alle Familien haben das Thema, glaube ich. Ich nehme es in der Zwischenzeit einfach weg. Also mich nervt's extrem, ja. Und es gibt einfach eine Medienzeit sozusagen, die wir einrichten für die Kids. Und drumherum man kann es nicht erzwingen, aber gespielt werden oder sich da miteinander beschäftigt oder auch einfach lesen, weil das wir halten es für extrem wichtig. Aber das
ist
immer
genau, ähnlich. Aber das ist, ne, aber das auch wird, müsste man nochmal in einem anderen Podcast dann wahrscheinlich behandeln, aber das ist, ne, da gibt es dann die klugen Ratgeber, die sagen, ja, ihr müsst euch mit den Kindern auseinandersetzen, ihr müsst mit den Kindern spielen und ihr müsst das und das und das. Die Frage ist nur, ja, wann arbeiten wir denn noch?
Wir kommen gleich zu dem Thema. Ne? Wir haben viele Themen heute und das ist total spannend mit dir, Thibaut, darüber zu sprechen. Aber nochmal zurück zu dir. Mhm. Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Ja, da finde ich ja, dass am besten die Leute, die mit mir tagtäglich zu tun haben,
was kriegst du da zu hören?
Beschreiben müssten.
Belgischer Bomber.
ja, das war ja von meiner alten Zeit als Diskjockey und Fußballer.
Ja, aber gut, ja, das, manche übertragen das ja ganz gerne ins Arbeitsleben. Ja, ja. Und das ist ja wirklich schon lange, lange her. Ja, ja, aber bist so ein bisschen ein geiler Typ, empathisch, ja, und kommst ja gut rüber.
Also ich würde einfach versuchen, also ich versuche schon stark über die Idee, die Vision und das mögliche schöne Bild, was man erreichen kann, wenn man das dann da so macht, was die Idee ist. Und ansonsten bin ich da schon sehr, sehr laissez-faire, laissez-aller.
Laissez-aller.
Ja, laissez-faire, laissez-aller. Also, und wenn auch jemand eine Idee hat, ja, dann probier es mal aus. Also da, ich glaube, das kommt auch von meinem Studium in den USA, wo es immer so, give it a shot, right? So, give it a shot. Und ich finde, das ist einfach fantastisch. Das muss man ausprobieren. Wenn du es ausprobierst, geht es schief. Warum geht es schief? Oder warum hat es nicht so funktioniert, wie wir gedacht haben? Ist es immer noch eine gute Idee? Muss man nochmal parken? Kommen wir nochmal in 2 Jahren drauf zurück? Und das ist so ein bisschen mein Führungsstil.
Ja, das ist spannend.
So einfach.
Ich habe noch nie unter dir, oder wir haben noch nie so zusammen Projekte gehabt, aber ich hätte dich jetzt eher so, ne, so außerhalb der 8, 10, 12 Stunden so laissez-faire und disfrutar la vida, und aber in diesem Ding schon krass strukturierter und so, ja, so jemand, der nicht abhakt, ne, aber du weißt, was ich meine, der so relativ klar...
Das ist interessant, dass du das so sagst, weil ich glaube schon, dass man mir nachsagt, das ist aber nicht direkt Führungsstil, dass man mir nachsagt, dass ich eine gewisse Hartnäckigkeit habe in der Verfolgung von Zielen. Ich lasse nicht locker.
Ja, das ist ja gut.
Nie.
Jamais. Um nochmal die 2 Wörter Französisch, die ich mir aus der Schule merken konnte.
Voilà.
Meine très liebe bien. Lehrerin sei gegrüßt. Très bien.
Hier nein, noch mal also das ist tatsächlich, also eine, und das ist, die ist auch wichtig. Eine Hartnäckigkeit in der Verfolgung von Zielen. Und das soll nicht heißen, dass man borniert ist, nur auf seine Ziele hin. Aber eine Hartnäckigkeit, das gegen auch, sage ich mal, widrigen Umständen einfach mal dran festzuhalten. Und da ich das Privileg habe, die Leute auszusuchen, mit denen ich arbeite, suche ich mir ja sehr, sehr erfahrene und oder, wenn sie nicht so sehr erfahren sind, sehr zielstrebige und sehr hartnäckige Leute aus.
Da kommen wir auch noch gleich dazu.
Und deswegen
geht es um Attitude?
Klar.
Nur um Attitude? Also klar, Attitude, muss schon ein bisschen was sehen.
Also wenn du Attitude, wenn Haltung, du das, ja. Genau, wenn du Attitude auf Englisch nimmst und jetzt nimmst du mal die Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet und addierst das, dann kommst du auf 100%.
Ja.
Attitude. Und das ist tatsächlich das A und O. Lernbegierig, glaube ich, bin ich. Ne? Ist auch nicht direkt Führungsstil, aber ich bin immer neugierig. Ich bin immer neugierig. Ich versuche zuzuhören, auch wenn ich dann manchmal denke, wow, das ist jetzt so nicht, wie ich es machen würde, aber ich höre mir es zu Ende zu und dann mach mal.
Nice.
Ja,
Attitude, vielleicht kannst du gut sehen,
wenn es nicht passt, ja, dann klar, kann ich dann schon auch mal ein bisschen ungeduldig werden, weil ich mag nicht Sachen 4-5 Mal diskutieren müssen. Also das mag ich dann nicht. Also wenn man das mal 2-3 Mal erklärt hat, kann ich immer sagen, ja, vielleicht bin ich der Falsche, dann hole ich jemand anders dazu aus dem Team und sage, erklärst du mal. Ja, weil vielleicht liegt es ja auch an meiner Kommunikation und an meinem Unvermögen, in dem Moment ein Konzept zu erklären, sodass die anderen das auch verstehen. Und deswegen glaube ich, dass ich eine Eigenschaft meines Führungsstils wäre Geduldigkeit. Geduld sein oder geduldsam. Und eben diese gewisse Hartnäckigkeit. und einfach auch was aushalten können. Ja? Also ich erinnere mich gut, dass ich dann auch einfach mal sitzen bleiben kann, bis ich eine Antwort kriege. Auch wenn es 2 Stunden dauert.
Kein Problem.
Aber ich bleibe sitzen.
Wir bleiben hier sitzen, bis wir durch sind.
Ja.
Gab's oder gibt's für dich sowas wie Mentoren heute noch? Also Leuten, bei denen du...
Alles sind super. Also ja, da kann ich, also darf ich schon loslegen. Also das ist super, super, super Wort. Viel zu wenig gab's die in meinem Leben im Nachhinein betrachtet. Ich hätte mir gewünscht, also ich habe so 2, 3 Persönlichkeiten, die hätte ich mir, da finde ich total schade, dass ich die nicht schon vor 30 Jahren habe kennengelernt dürfen. Weil die sind einfach so super und die haben mir so auch positiv immer zugesprochen und gesagt, nee, du siehst das nicht ganz so falsch. Ne? Weil das ist ja immer, was ich vorhin sagte, naja, ist jetzt meine Idee so grundverkehrt oder ist die Zeit noch nicht gekommen? Und da habe ich wirklich durch auch so ein bisschen die letzten 2, 3 Jahre über Kundenkontakte und diverse Netzwerkveranstaltungen Menschen kennenlernen dürfen, wo ich gedacht habe, boah, die hättest du als Mentor früher super gebrauchen können, weil die machen ja auch Gegenrede, aber die geben ja einem auch oftmals Zuspruch oder sagen ja, bestärken einen auf einen Weg. Und das ist so eine Sache, die finde ich super wichtig und für alle, die zuhören, organisiert euch Mentoren. Das ist so mein Fazit, der kann man 2, 3, man braucht ja keine Hunderte, vielleicht auch nur 1, 2, aber das ist so, wo ich sage, ja, einfach diese Reflexion. Ne? Also wobei ich auch das Privileg habe, dass dadurch, dass ich in den USA studiert habe, im Ausland viel gearbeitet habe, kenne ich so überall so schon ein paar wirklich tolle Menschen, die du auch dann mal nachts anrufen kannst und sagen, Mensch, wie würdest du das sehen? Die meistens auch ans Telefon gehen, selbst wenn es in den USA 4 Uhr morgens ist. Und sagen, hey, Thibaut, what's on? Right? Aber das strapaziere ich natürlich nicht über, das mache ich vielleicht mal alle 2 Jahre einmal. Aber es ist trotzdem irgendwie total beruhigend, das zu haben und die anrufen zu können, die einfach einen dann nochmal in andere, die stellen ja auch dann interessante Fragen, die einem gewisse Sachen aus einer anderen Perspektive sehen lassen. Und, weil man hat ja selber auch einen gewissen Blick auf Sachen und manchmal ist der dann unconscious bias oder wie auch immer etwas vielleicht dann doch nicht so der wahre Blick. Und man kann es ja auch, ne, das Perception is Reality und so weiter, man kann ja immer Sachen aus verschiedenen Perspektiven anschauen.
Also klassischer Perspektivwechsel, Reflexion und auch, ja, man, okay,
genau.
Ist ja nicht so ein Lonely-Ding am Ende des Tages, ja, dass man alles alleine richtig oder so macht, sondern ich glaube, es ist total gut, aus Erfahrung anderer auch letztendlich viel mitnehmen zu dürfen. Ne? Gab es den einen oder die Tipps, die einfach gut sind, die du auch teilen kannst, ja, die dir mal jemand gegeben hat? Ich kann es auch anders formulieren. Ja, wir kommen gleich zu deinen Angel-Investment-Themen auch, aber was würdest du einem jungen Entrepreneur oder einer jungen Entrepreneurin mitgeben? Ja? Ich habe jetzt viel mit, ne? Wir haben die Hartnäckigkeit, Dinge auch auszuhalten, aber gibt es so diesen, keine Ahnung, so einen Leitsatz und Tipps und vielleicht auch ein Sprüchchen, ja, wie man so schön sagt, was da.
Also für Gründer und Gründerinnen
allgemein,
so am Anfang, ne? Oder so generell. Ja. Nein, ich würde einfach.
Ich mach's anders. Ich frage, was ist der wichtigste Tipp, den du je bekommen hast?
Und die habe ich wirklich so nicht so einen präsent, aber wenn ich einen weitergeben dürfte oder wenn jeder, der jetzt so sagt, ich und das unabhängig davon, ob er gründen will oder was auch immer er machen will, würde ich einfach sagen, behaltet einfach eine positive Neugier, weil auch andere Eltern haben schlaue Kinder.
Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn man die erste Freundin sich von einem getrennt hat und man hört dann, auch andere Mütter haben schöne Töchter. Aber ich schreibe ihn trotzdem auf. Behaltet eure
positive Neugier. Du kannst ja das andere, weil, und das ist das, was ich ja meinte. Und das ist doch dann, was ich dann habe lernen dürfen, einfach, dass man eine gesunde, positive Neugier behalten sollte. Weil eben, Dinge entwickeln sich weiter, man entwickelt sich selbst vielleicht ein bisschen weiter, andere Menschen entwickeln sich weiter. Ja, und wenn das, vielleicht merkt man das nicht so innerhalb von 6 Monaten oder ein Jahr oder 2, aber wenn man das dann so anschaut, innerhalb von 3 oder 4, 5 Jahren kann sich ja schon auch jemand ein bisschen verändern, eine Entwicklung durchlaufen und vielleicht die Sachen dann auch anders sehen. Und deswegen wäre es doch fatal, finde ich, zu sagen, nee, mit ihm spreche ich nicht mehr, weil der hat damals das und das gesagt. Und so höre ich mir dann immer wieder nochmal was an. Das ist, und diese gesunde Neugier bringt mich zu einem anderen vielleicht Tipp. Da suche ich gerade das deutsche Wort. Im Englischen ist es Serendipity.
Glücklicher Zufall.
Glücklicher Zufall aus dem Off raus. Ja,
Telefonjoker also hat gegriffen.
Ich hast einen Telefonjoker gegriffen. Ja, prima. Ring. So, Serendipity, der glückliche Zufall, aber ich würde es noch ein bisschen weiterführen. Und zwar würde ich das so sagen wollen, es ist der erzwungene glückliche Zufall. Was heißt das? Wir gehen alle zu Konferenzen und ich war schon, ich weiß nicht, auf wie viele Konferenzen in meinem Leben. Und irgendwann kriegst du halt eine Einladung, dann überlegst du dir, gehst du dir dahin, das ist jetzt überhaupt nicht dein Thema, ist gar nicht dein Fokusgebiet, was soll ich da? Dann sagst du, ach komm, komm von da, ich geh mal dahin. Und per Zufall lernst du auf dieser Konferenz oder auf diesem Event, lass es einfach mal ein Event sein, jemanden kennen, der ein Thema behandelt, wo du noch gar nicht drüber nachgedacht hast. Ja, und denkst, wow, total spannend, was geht da ab? Wenn du dich aber dann nicht zwingst, diese glückliche Zufälle zu ermöglichen, dann wird das auch nie passieren. Das heißt, Fokus ist eine tolle Sache, um deine Ziele zu verfolgen, aber ich würde immer Raum lassen, bin geneigt, Müßiggang zuzulassen, oder sich mal zu exposen, also sich da mal wirklich hinzwingen zu einer Veranstaltung, wo man eigentlich überhaupt keinen Bock hat, wo man vielleicht auch gar nicht das Thema ist, was auch gerade echt nicht so auf dem Ziel hinführt. Ich kenne viele Leute, die sagen mir dann, boah, ich bin gerade so im Tunnel, ich habe keine Zeit für das und das und das. Und dann denke ich mir immer, weißt du, was du eigentlich auch verpasst? Weil vielleicht würde jetzt genau, wenn du dahin gehst, der glückliche Zufall dich mit vielleicht der Person zusammenbringen, die du brauchst, die genau das Puzzleteil ist von deinem Puzzle, was dir fehlt, weil du dein Puzzle noch nicht zu Ende hast. Das ist so eine Sache, die habe ich, ich weiß nicht mehr, wer mir das Wort beigebracht hat, aber das war so tatsächlich ein Eye-Opener für mich vor 7, 8 Jahren, wo ich sagte, das ist so dieser glückliche Zufall und den kannst du erzwingen, indem du dich einfach in diese Räume reinbegibst.
Werbung.
Welcome to the Jungle. Der Hustle ist dein Wegbegleiter. Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinen Problemen. Keep it rolling. Vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen. Everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen. Nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery. Für jede Agentur, egal wie groß die passende Lösung. Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Also so ein bisschen auch, ich versuche es ja immer dann auch auf mich oder uns, ja, und so zu betragen, ne? Move on, ja, also immer, ja, wieder klar, über den Tellerrand gehen raus aus deiner Komfortzone, ne, mach ganz bewusst Dinge, ja, auch mal die, wo du dich eben nicht in diesem sicheren Umfeld vielleicht bewegst, weil genau dadurch eben auch diese Möglichkeiten, ja, entstehen, vielleicht auch dein Puzzle einfach, klar, größer zu machen. Also es geht ja nicht um groß, also oder klein, aber es geht,
genau,
ich glaube, es geht am Ende schon darum, dass man sein Leben mit möglichst vielen vielen schönen Momenten füllt. Ja?
Und da sage ich immer, also so, das ist die gesunde Neugier wieder. Wer bin ich, direkt zu behaupten oder zu beurteilen, wenn ich auf einer Veranstaltung noch gar nicht mal war von dieser Art, das ist nichts für mich. Ja. Dann sage ich das wieder so schön amerikanisch, give it a shot. Ich gehe einfach mal dahin und gucke mir das an. Vielleicht ist das auch ein Luxus, dass ich mir diese Zeit gönne. Aber ich finde ich weiß auch nicht, ob das aus der Komfortzone raus ist. Ne? Also es gibt ja diese Philosophien von Growth Mind und Verlassen der Komfortzone und Ängste bearbeiten und so weiter. Kann ich sehr weit mit d'accord gehen. Ich glaube, das ist einfach nochmal die gesunde Neugier, irgendwo hinzugehen, auch wenn ich da überhaupt niemanden kenne. Vielleicht hat man da Probleme, dann ist das auch der Komfortzone raus. Aber ich kenne da überhaupt keinen. Ich gehe da einfach mal hin und schaue mir das mal an. Und lass mich einfach inspirieren. Und dann kann ich mir auch eine Meinung bilden. Ne? Dann ist das vielleicht für die etwas Nerdies. Ich sammle einfach Daten.
Give it a shot
und get out there und guckt. Das ist ja auch ein Datenpunkt, den ich kreiere. Ne? Aber diesen erzwungenen Zufall, das ist unglaublich. Also
ich finde es eine sehr gute Einstellung und einen guten Tipp. Kurz zum Thema, weil die Zeit ja immer rast, wenn man so in so einem Dialog ist. Du machst ja auch Investments. Immer ein bisschen Understatement, ich weiß, aber in welche Bereiche investierst du? Ja. Und wie schaust du dir diese, das sind ja Startups, ne? Du
Angel, genau.
Ne? Du bist Pre-Seed. Pre-Seed, ne?
Pre-Seed.
Wie schaust du dann auf das gibt ja, ich glaube, wir hatten es ja im Vorgespräch, ne? Du kriegst jede Woche irgendwie 5, 8 Decks irgendwie zugeschickt und jeder zieht, aber wie wählst du aus?
Ja.
Auf was achtest du? Gib den Gründern
und hier sind wir wieder, bei meiner gesunden Neugier und meiner Serendipity. Also, Serendipity. Und zwar folgendes, Bodo. Ich würde niemals investieren, wenn ich nicht mal irgendwo gewesen wäre, wo ich eigentlich keinen Bock hatte hinzugehen. Mhm. Und dann habe ich aber da so coole Stories gehört. Und dachte, wow, das sind ja Möglichkeiten, die sind Wahnsinn. Ne? Und da ging es eben, es war so in der Startup-Szene, weil ich bin ja so, und ich bin ja klassischer BWL-Berater, sage ich jetzt mal. Es muss mehr reinkommen als raus.
Du bist besonders.
Ja, vielleicht, ja. Aber es muss ja mehr reinkommen, als rausgeht. Und wenn wir, und da war ich dann auf dieser Veranstaltung und da habe ich so, wie soll ich das jetzt formulieren? 3, 4 Gründerteams kennenlernen dürfen, wo ich mir noch gedacht habe, was soll ich denn eigentlich da? Und die Typen, also diese Persönlichkeiten, haben mich so fasziniert von ihren Ideen und von ihrem Elan, wie sie da rangehen, dass ich mir gedacht habe, spannend, da musst du dich mal ein bisschen mehr beschäftigen mit. Und das ist schon auch 10 Jahre fast her. Und gleichwohl kam dann schon in dem Zeitraum so die ersten Anzeichen von digitaler Transformation. Und das ist ja dann auf unserer Seite in der Beratung ein wichtiges Thema. Wie transformiert man digital oder wie wird man digital? Transformation ist ja mein klassisches Geschäft, Change Management. Und jetzt haben wir noch die digitale Komponente und da muss man sich ja auch dann ein Verständnis damals aufbauen. Und deswegen war ich dann auf mehreren Veranstaltungen, eine habe ich dir gerade beschrieben, und dann war ich irgendwann nochmal auf einer anderen Veranstaltung im privaten Rahmen, wo mich von der Seite seinen Pitch geliefert hat. Und das war Go Euro damals.
Wie, wer?
Go Euro. Und ich hatte das alles nicht so ganz verstanden. Und das ist auch für mich so ein Moment gesunde Neugier. Und ich war da zu sehr verschlossen und zu sehr auf mich bezogen, weil ich einfach dachte, ich habe jetzt Feierabend. Das Wochenende, ich bin hier irgendwo eingeladen. Was textest du? Ja, mit allem Respekt. Also das war noch nicht kompatibel. Sein Wortschatz war nicht kompatibel mit meinem Wortschatz. Und ich hatte aber auch nicht die Lust, muss ich wirklich so sagen, mich darauf einzulassen. Im Nachhinein stellt sich so ein halbes, dreiviertel Jahr später raus, ein fataler Fehler, weil das Investment vom Pre-Seed an dem Moment zu Seed wäre schon sehr, 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 sehr gut für mich ausgegangen, nämlich mal 100. Habe ich dann über einen Freund erfahren, der investiert hatte. Und dann dachte ich mir, Mensch, wie blöd kannst du eigentlich sein, dass du in dem Moment nicht die gesunde Neugier eingeschaltet hast, weil das war eigentlich ein glücklicher Zufall. Dass ich genau an dem Samstagnachmittag am Helmholtzplatz hier in Berlin sitzend so einen Pitch präsentiert kriege und ich bin nur nicht receptive genug, wie man so sagt, empfangsbereit genug, um mich einzulassen. Und ich wollte mir wahrscheinlich dann auch nicht die Blöße geben und sagen, tu, ich verstehe nichts. Was meinst du mit Run Rate, Burn, was? Ich verstehe nichts. Ja? Wahrscheinlich war ich da auch dann zu eitel in dem Moment, das zugestehen. Also viele Gründe. Und das war so die Initialzündung, wo ich gesagt habe, Mensch, das war so innerhalb von 2-3 Wochen, im privaten Umfeld dieser Pitch und dann eben, dass ich die Möglichkeit hatte, so 3-4 Gründerteams kennenzulernen, die fantastische Ideen hatten und mit einem Elan an den Sachen ranzugehen und einfach zu sagen, okay, das ist eigentlich unser Ziel und wir werden schon Wege finden, wie wir das erreichen. Und wenn wir das nicht so erreichen, dann drehen wir das ein bisschen, dann laufen wir halt einen anderen Weg. Ne? Diese fast schon jugendliche Naivität beizubehalten und sich eben nicht alles ausreden zu lassen von, ah, das kann schief gehen, das kann schief gehen, das kann schief, hast du da dran gedacht und das geht schief und wo ist denn der Businessplan, aber du brauchst ja noch nicht, du bist ja noch erstmal bei der Idee und sollst ja mal irgendwie testen und so, ja, also ist ja so ein bisschen diese kein Risiko eingehen Konzernwelt, wenn man so will, die alles durchkalkuliert haben will. Banker stehen dann dahinter und sagen, wo ist dein Businessplan, wo sind die Zahlen? Und die sagen, ja, ich weiß ja noch gar nicht, wie das Produkt richtig aussehen wird. Ich muss das erstmal testen. Und das fand ich total gut. Und so bin ich zu Investments gekommen, Angel Investments. Und da bin ich bei Mashlabs sind wir drin, bei Bid81, also Mashlabs ist jetzt Infinite Roots, bei
Cycle. Muss man das erklären? Sharpest. Jemand, der nicht jetzt im Investment, Angel Investment.
Okay, oder? Ja, weil du auch nach Fokus gefragt hast und erklären.
Also ich habe ja zunächst mal gefragt, wie wählst du aus?
Ne? Ja, ja,
genau. Ich interpretiere jetzt mal so, ne?
Ja.
Also du.
Habe ich die Frage, war ich Politiker?
Nee, ja, du warst ein bisschen, also nicht schlimm, ne? Man kann es aber, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also im Endeffekt, es gibt nicht diesen einen Bereich, wo du reingehst, sondern es bleibt etwas, dass du neugierig, du musst ja, neugierig doch sein, also, und, ja, und schaust im Endeffekt, ne? Nach,
ich versuche mich kurz zu fassen, okay. Bruder, um dir das zu erklären. Ursprünglich war meine Idee, pass mal auf, Thibaut, du bist im Food unterwegs. Ne? Ich berate ja viele Agrarunternehmen, Lebensmittelkonzerne. Du bist im Food-Bereich unterwegs, du investierst nur in Food. Fokus. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich muss jetzt mal überlegen, von denen ist keins mehr im Portfolio und da ist nur eins ziemlich erfolgreich gewesen, glaube ich. Und
muss ja auch nur eins von 10, ne?
Das, ja, ja, die, okay.
Vielleicht aber für alle, die dazu ja mal selber, ne, mal vorhaben,
ist ja Schlüssel trotzdem, ist
1 zu 10.
Ne? Wenn du denkst, dass, ja, so, genau, ja. Also dann bist du aber schon richtig, richtig glücklich unterwegs.
Also 1 gut, zu 10. Bei 1 zu 20.
Ja,
ja? Ich würd, ja. Gib mal einen Schlüssel. Also
ich würd bei 1 zu 20 bleiben, um keine, auch keine falschen Hoffnungen zu wecken, dass da jemand sagt, ich mache jetzt mal, ich investiere 100.000 Euro und verteile es auf 10 Unternehmen und das, glaube ich, funktioniert es nicht. Es gibt so gewisse Studien, aber ich muss noch meine Frage von vorhin beantworten, dass vielleicht so 2% aller Startups weltweit, die irgendwann nach, ich glaube, von Deloitte war das, dass die noch nach 2 Jahren oder 3 Jahren tatsächlich noch existieren. Also 2% weltweit. Und wie viele dann nach 4 Jahren wirklich Geld verdienen oder 5 Jahren oder Grown-Ups werden, wie es so schön heißt, und nach 7-8 Jahren echt cool unterwegs sind, da gibt es nicht so viele Zahlen von. Aber dann, wenn das bei 1 auf 15 wäre, da ein sehr guter Ratio, ein außergewöhnlicher Ratio von Leuten, die das hochprofessionell machen, das ist so eher bei 1 zu 10. Und ich glaube, wenn du so im Business Angel-Bereich unterwegs bist, ist 1 zu 20 nicht schlecht. So,
jetzt aber jetzt zurück zu der Frage.
Den, ja, Fokus, ne? Fokus. So, wie wähle ich aus? So, ursprünglich war es Food. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gesunde Neugier, glücklicher Zufall, nur weil du in dem einen Bereich Kompetenz hast, heißt es ja noch lange nicht, dass nicht andere Welten auch schön sind. Und dann habe ich das so ein bisschen, dann habe ich zuerst mal so gewagt zu sagen, ah ja, dann bleibe ich trotzdem noch ein bisschen bei meiner Welt, Consulting, Coaching. Und wir haben dann haben wir ja unsere Akademie da in Jena, was ja auch so ein Art Startup ist. Und wir haben in die Plattform Sharpist investiert, so digitales Coaching, in auch Transformationsbegleitung. Das war aber immer noch sehr nah, würde ich mal behaupten, bei meiner Kernkompetenz, wenn man so von reden will, ne? Consulting, Coaching. Und dann habe ich aber, dann habe ich gemerkt, Mensch, so in Plattform, da geht ja wirklich was ab. Und Plattformen sind in einer gewissen Weise ja die Zukunft der Märkte. Es wäre doch schade, wenn du das nicht verstehen würdest, was da eigentlich los ist. Und dann habe ich mich mit Plattformen auseinandergesetzt und dann ist so eine Plattform wie, also Sharpist ist auch eine Plattform, sehr spezialisiert. Und dann habe ich mich von da dann zu, beispielsweise in Beat81, Fitness-App, die hier so in Berlin stark unterwegs ist, Köln glaube ich auch, also in 4 Städten in Deutschland, Amsterdam, London. Man sieht ja manchmal so Leute, die Sport machen draußen und die organisieren das über diese App, stellen die Trainer zur Verfügung. Wir haben jetzt auch eigene Gyms eröffnet, Cycling Centers, Gym Centers und ein hervorragender Gründer, der Tim Detmann. Und das war das immer. Ne? Man lernt halt so interessante Menschen kennen. Und das ist das eigentliche Fokus, den ich habe mittlerweile beim Investieren. Man lernt einfach so wahnsinnig interessante Menschen kennen und denkt, die Idee ist nicht schlecht, aber die Typen sind noch besser.
Frage mal kurz dazu, weil das ja echt interessant ist. Hättest du nach der Logik in Steve Jobs investiert? Also jetzt einfach mal, das ist eine hypothetische Frage, weil wahrscheinlich nicht der Obersympath.
Na, aber ein brillanter Kopf.
Aber wäre das raus, hätte man
also das, ich glaube, also das ist total hypothetisch. Ja. Er ist aber, glaube ich, so wie viel älter als wir? Er ist gar nicht so viel älter als wir. Aber, oder war so viel älter als wir? Oder als ich? Du bist ja noch jünger. Ich glaube schon, weil er einfach so driven, also so von seiner Idee, von das, was er machen wollte, überzeugt war und auch die anderen Leute davon überzeugen konnte. Und ich glaube, dass wenn er vor einem gestanden hätte, mit dem, was ich von ihm gesehen habe, bis jetzt an Präsentationen, auch später, aber wenn man vor allem an den Ursprüngen geht, was er schon in den 80ern für Reden gehalten hat, und wie er erklärt hat, es gibt ja da so Pressekonferenz, wo so ein Ingenieur irgendwie was fragt und wo er so eine Replik macht und also der Ingenieur geht so ein bisschen auf Features von Microsoft und was weiß ich alles ein und Steve erklärt halt einfach, wie er vom Kunden her denkt. Und das, glaube ich, ist einfach so überzeugend, wenn der vor einem gestanden wäre, ich glaube, also wir hätten alle investiert, weil er einfach so ein charismatischer Typ ist.
Ich meine, ich kannte ihn nicht persönlich, ne? Ich hatte nur jetzt neulich seine Biografie mal wieder in der Hand und dachte so, gerade weil du sagst, ne, das ist so ein, ich habe es einfach versucht zu übertragen, ne? Wenn du von dem Tim Detmann sprichst, der jemand, der einen halt dann mitreißt, kenne ich auch nicht persönlich, aber so hört sich's für mich an und der auch von seiner Idee überzeugt ist. Ob das reicht, ja, das, jeder hat ja seine eigenen Rezepte zu investieren, ne?
Ja, total.
Gibt es noch jetzt so eine Metrik an, ich weiß nicht, ne? Ich mache es jetzt mal richtig, BWL, KPIs, ja? Die du abglaubst?
Nein.
Also
ich bin zu früh.
Du bist viel zu früh, ne? Du musst einfach.
Bin zu früh.
Sind das gute Typen guter Typus Mensch, ob Mann oder Frau,
ich habe jetzt hier in Sina Sharif, Yendu investiert, kleines Ticket gemacht. Da gab es nur die Idee. Die Idee und sie.
Was ist die Idee?
Ja, das ist die Clinical Trial Optimization. Mit einem, sag ich jetzt mal, ein bisschen runtergebrochen. In der Nutshell ist es CRM-System aufbauen für Clinical Trials Optimization. Das ist ein Pain, da wird viel Geld ausgegeben. Das sind ja also klinische Forschung, Milliardenbeträge, und wenn man da irgendwie was optimieren kann, dann kombiniert man ja zwei Sachen. Man macht was effizienter und man hilft ja im Kampf gegen Krebs beispielsweise. Was eben super ist.
Wie muss ich aus deiner Warte, wie muss ich ein Top oder ein guter Angel-Investor verhalten?
Ja, Das fragt man am besten die Gründer, weil das ist ja sehr
gut. Aber du hast ja Erfahrung, ne? Du hast ja einen Austausch.
Ja, 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 manche suchen einen Regendialog und andere gerade am Anfang. Und dann sollte man bereit sein zu helfen und auch eben auch die gesunde Neugier beibehalten an der Entwicklung des Betriebes. Aber man sollte auch nicht so vermessen sein als Business Angel, dass man den Elan der Gründer und Gründerinnen dadurch stört, dass man glaubt, man weiß es besser als sie. Weil es ist eben in der Natur von einem Angel-Investment, dass man ein hohes Risiko eingeht. Und wenn ich das nicht möchte und wenn ich das zu viel kontrollieren will, beschränke ich auch die Entwicklungsmöglichkeiten des Gründerteams, weiblich als auch männlich, und lenkt das ja irgendwie. Und die müssen ja ihren Weg finden. Das ist ja ihre Idee. Das ist ja ihr Ding, was sie machen wollen. Und wenn du da jetzt anfängst, die Klammer zu eng zu machen, um es mal so zu sagen, weil du sagst, hey, du musst mich jeden Tag anrufen oder ich will ein Reporting, das ist, finde ich, irgendwie vermessen. Die müssen ihren Weg gehen. Ich kann mir immer helfen mit, aber nochmal, was wir anfangs hatten, es sind neue Fragen, die beantwortet werden. Und da frage ich mich, habe ich denn die Antworten für die neuen Fragen? Weil ich habe ja nur die Antworten von den Fragen von vorher gehabt.
Ja, gut. Also wichtig, und ich finde es auch eine gute Einstellung. Thibaut, wie schaust du auf das Thema KI?
Ich glaube, ein gutes Bild, wie ich darauf gucke, ist, wenn du als kleines Kind in einem Süßigkeitenladen reingegangen bist und du hast zum ersten Mal, was weiß ich, 5 Mark oder 1 Mark in der Hand gehabt und du musst eine Auswahl treffen. Was kaufe ich jetzt? In diesem Land der Möglichkeiten, der Vielfalt, also gefühlt kommt ja jeden Tag 100 oder 1000 neue Tools, KI-Tools raus, wo du sagst, boah, das muss ich noch angucken, das muss ich, also wie schaue ich drauf? Mit einer gewissen, ja, das Ohnmacht, ob der Fülle, ob der Möglichkeiten, die sich da gerade bietet. Es ist eine, als Investor, also Angel-Investor, Pre-Seed, würde ich sagen, ich glaube, ich habe das, den Zug verpasst, abgesehen von Yandu, aber ich glaube, dass ich den Zug verpasst habe, und interessant wird sein, wie bauen die jetzigen Startups die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, ein. Warum sage ich das? Ich habe den Zug verpasst. Das ist so wie, weil ich stelle mir das immer so vor wie beim Goldrausch am Klondike oder am Yukon River, dass die einfach, die Claims sind gesetzt. Ja, also die großen Claims sind gesetzt. Aber das ist nur meine bescheidene Meinung. Ich sage immer, wer bin ich, das für andere zu beurteilen? Das muss jeder so ein bisschen rausfinden. Die großen Venture Capital Unternehmen haben aber schon relativ viel breit investiert. Ich gucke mir gerade so 1-2 Sachen an in dem Bereich. Aber das ist eher nicht die KI, sondern es ist was KI nutzt. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied. Yeah. Und ich, wie gesagt, ich gucke da drauf wie so ein Kind, also so, boah, was ist da alles? Und weiß aber auch, dass, also glaube zumindest von mir zu wissen, oder ich maße mir das nicht an, das irgendwie einordnen zu können, beurteilen zu können, weil Software ist relativ weit weg gewesen von mir bis jetzt in meinem Leben, außer in der Nutzung täglich im Beratungsgeschäft. Aber klar, habe ich mal vor 35 Jahren Turbo Pascal gecodet und Basic und so weiter. Aber das brauche ich nicht mehr zu machen. Und es kommt ja auch No-Code-Softwares. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich denke, shit, das ist doch, hättest du mal da vielleicht 1-2 Tickets gemacht, um das auch so, wie man so schön sagt, that egg in the basket as well, right? Aber es ist, ich glaube auch, dass man jetzt, ist völlig falsch, sich, also für Konzerne oder für meine Kunden, dass man sagt, man kann da jetzt irgendwie eine Strategie entwickeln. Also als solches, was nutzen wir wie oder so, sondern man kann einfach nur als Strategie sagen, ey, probiert das aus, was ihr ausprobieren wollt, passt auf unsere Daten auf. Ja, also DSVGO, aber nicht nur deswegen, sondern auch wegen Patenten und Intellectual Property. Aber probiert doch mal aus. Weil es ist ja so krass, was die Entwicklung ist. Ja, jeden Tag gefühlt 1000 neue oder 100 neue KI. Wie kannst du das alles kategorisieren? Wie willst du das alles kategorisieren? Wie willst du da Schritt halten, um als Unternehmen zu sagen, okay, wir setzen da drauf und da drauf? Mhm. Also ich spreche jetzt nicht von einem Software-Giganten wie SAP oder sowas, sondern ich spreche einfach mal von einem normalen Unternehmen, was irgendwie was herstellt, sei es ein Getränk oder sei es eine Pizza oder sei es dann irgendwie ein Auto. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Wenn du jetzt sagst, ich investiere da brutal viel und das ist die Richtung, in die wir gehen sollen mit dieser KI, hey, wahrscheinlich ist es übermorgen schon eine viel bessere da.
Das würde aber bedeuten, so ein bisschen, also aus einer Investmentsicht wahrscheinlich zu spät, will ich es jetzt nicht nennen, aber der erste Zug fährt gerade, machen wir es mal genau. So, da werden noch einige gehen. Aus einer Business-Perspektive generell, wir haben noch Unternehmen, die noch nicht mal digitalisiert sind, das müssen wir auch mal festhalten.
Ja, genau.
Und, aber jetzt auf den, ich glaube, es werden sich ein paar Sachen dann durchsetzen, aber muss man jetzt bei jeder Sau, die durchs Dorf getrieben wird, mitgehen? Ich weiß es auch nicht. Also ich frage ja jeden unserer Gäste diesbezüglich und es ist schön auch zu sehen, dass wir da eine sehr heterogene Antwort Bandbreite haben. Und von daher, aber aus der Investmentsicht fand ich sehr spannend.
Ja, und die Frage, also weil du das so gesagt hast, manche Unternehmen sind noch gar nicht richtig digitalisiert. Kannst du ja andersrum fragen, lohnt sich denn noch eine Digitalisierung?
Ja, gute Frage.
Oder schaffen wir es direkt, ich sage jetzt mal, diesen Quantum Leap zu machen, also diesen Riesensprung zu machen und alles durch KI laufen zu lassen? Ich glaube, es ist halt für die Menschheit, ist das jetzt, und das sprechen ja einige davon, KI ist eigentlich für die Menschheit eine unglaubliche Chance und ein. Und ich glaube auch, und das war so eine Diskussion, die wir neulich hatten mit Professor Fitzek von der TU Dresden auf so einer Veranstaltung, die wir in Jena gemacht haben mit der Akademie, ist die Frage, sind wir eigentlich als Menschen schon bereit für so eine krasse Technologie? Weil die wird alles verändern. Alles. Die Intelligenz wird eine komplett andere sein. Schachweltmeister verliert, ist frustriert, sperrt sich 8 Monate oder irgendwie ein, spielt kein Schach mehr. Solche Sachen passieren ja. Go, was ja noch ein bisschen Ticken intelligenteres Spiel ist als Schach eigentlich, macht die Maschine den Menschen auch platt. Und das ist das Krasse, die Maschine wird ja nie müde. Die wird ja nie müde. Die läuft und läuft und läuft und läuft. Und wie können wir diese Maschinen, wie können wir die KI, um es mal so zu sagen, How can we outperform them? Also was bleibt dem Menschen dann noch übrig? Mathematik? Statistik? Ingenieursleistungen? Was übrig bleiben wird, ist alles, was mit meiner Meinung nach dazu, also auf KI, und deswegen ist das auch so krass, alles einzuschätzen. Aber ich glaube, was übrig bleiben wird, ist das Menschsein, das Herz, und die Kreativität.
Das finde ich einen extrem schönen Schlusssatz. Wir sind leider schon am Ende. Thibaut, das Gespräch hat mir total Spaß gemacht.
Ja, vielen, mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Viel Erfolg bei deinen weiteren Invest. Wir sind in Kontakt. Sehen uns ja immer wieder, auch mal bei deinem Herzensverein Hertha BSC.
Ja, und, komm vorbei. Ha-ho-he.
Ha-ho-he.
Hertha BSC.
Bis zum nächsten Mal, mein Junge. Danke. Okay. Thibaut, danke.
Ja, gerne.